Willkommen zur Ringverlesung Interdisziplinäre Perspektiven auf KI und Ethik. Ich freue mich, dass Sie da sind, hier im Raum und im Zoom. Und neben mir steht unser heutiger Sprecher, Dr. Christopher Koska. Ich würde Ihnen gern kurz vorstellen, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben und warum er so Verantwortung in der Maschine in seinem Titel hat. Er ist nämlich Philosoph und Technikethiker und hat sich in seiner ganzen Laufbahn schon wirklich in verschiedenster Weise mit dem Thema Verantwortung beschäftigt. Wir haben uns kennengelernt in einem Projekt, wo es um die Frage von KI und Kindeswohlgefährdungsbeurteilung geht. Also die Frage, darf KI in solchen schwierigen Situationen irgendwie helfen? Und sonst hat er ganz viel mit Corporate Digital Responsibility gearbeitet, also die Frage von Verantwortung für Unternehmen oder inwiefern Unternehmen Verantwortung übernehmen können. Und noch eine zweite Freude, der Christopher wird ab 1. Februar bei uns in einem KI-Forschungsprojekt arbeiten, von dem her, ja, als hätten wir es geahnt, kommt er heute zur Ringvorlesung. Verantwortung in der Maschine, ethische Fragen und soziotechnischen Handlungskonstellationen. 45 Minuten, Christopher. Ich freue
Jawohl.
mich. Und dann gibt es Fragen und so weiter und Getränke natürlich. Christopher.
Super, vielen Dank, liebe Kerstin, auch für die Einladung, auch, dass Sie gekommen sind natürlich heute, wenn es so dunkel ist im Winter. Ist es doch noch mal schwerer, sich aufzuraffen, denke ich. Verantwortung in der Maschine. Kerstin hat es schon gesagt, dass ich in der Vergangenheit eben auch im CDR-Bereich viel gemacht habe, wo es dann darum geht, für Unternehmen sich zu überlegen, wie kann man Vertrauen in bestimmte Anwendungen aufbauen. Ja, ich probiere es. Genau. Und ja, wie kann man auch Softwaresysteme ethisch designen, also im Gestaltungsprozess schon. Das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige und über den Verantwortungsbegriff möchte ich heute halt gemeinsam mit Ihnen dann auch nachdenken. Ich hatte ja eigentlich angekündigt, dass ich verschiedene Verantwortungskonzeptionen heute durchleuchten möchte, habe aber den Fokus dann jetzt doch auf einen gesetzt, weil ich es schön finden würde, wenn wir da vielleicht dann auch eine Tiefenbohrung hinbekommen, anstatt dass man zu viel, was in 45 Minuten dann vielleicht auch gar nicht möglich ist. Am Anfang werde ich trotzdem was zum Begriff der Verantwortung aus einem philosophischen Kontext. Philosophie ist ja in erster Linie Begriffsarbeit, also dass man Begriffe gegeneinander auch ein Stück weit abgrenzt. Und dann im Zweiten zum Thema digitale Deresponsibilisierung. Das ist ein Buch, wo ich eben den Fokus heute drauf lege, von dem Ludger Heidbrink, der sagt, dass es eigentlich jetzt gar nicht so ein Thema von der Digitalisierung oder von KI ist, sondern schon von unserer Wissens- und Netzwerkgesellschaft, dass wir eigentlich ständig von Verantwortung sprechen und das immer ins Zentrum stellen, weil dann viele Diskussionen natürlich auch sehr schnell vorbei sind, weil man sich sehr schnell einigen kann, ja, das ist wichtig, Verantwortung und unternehmerische Verantwortung, Corporate Digital Responsibility, ohne dann in die Tiefe zu gehen, wie das denn eigentlich sich in der Realität trägt, also wie es praxisnah umgesetzt werden kann. Und dann am Ende eben die Frage, brauchen wir ein neues Modell der Verantwortung? Ich habe aber jetzt ein anderes ein Beispielszenario noch vorn reingeschoben. Ich habe mir die ein oder andere Vorlesung aus der Ringvorlesung angehört und habe mir gedacht, damit das Ganze nicht zu abstrakt wird, was kann man denn da als Beispiel nehmen? Ich nehme nicht an, dass sozusagen jeder alle Ringvorlesungen schon besucht hat. Das Beispielszenario, also zur Automatisierung, ist deswegen auch so ausgewählt, dass jeder sich irgendwie schon mal drüber nachgedacht hat. Es geht nämlich ums selbstfahrende Fahren. Und der Sebastian, Dr. Sebastian Krühl ist ja schon da gewesen und hat dazu vorgetragen auch. Und er hat ganz klar abgegrenzt, sozusagen, was Fragen sind, mit denen er sich nicht beschäftigen möchte. Und das ist genau das, wo ich jetzt heute sozusagen dann hingehen möchte oder wo ich den Fokus reinlegen möchte. Also die ursprüngliche Idee des fahrerlosen Fahrens, man sieht es hier rechts unten, ist rechts unten, ja genau, von 1939 kennen Sie vielleicht Futurama, ein Pavillon bei der Weltausstellung in New York gewesen, wo man sich damit beschäftigt hat, mit automatisierten Verkehrsleitsystemen. Das sind sozusagen Originalbilder von dort. Man hat so eine Streckenführung gehabt, also die Fahrzeuge sind nicht frei bewegt worden, wie das heute der Fall ist, sondern man hat auch auf elektrische Antrieb gesetzt, aber mit einer Induktion die in der Straße unten war. Also es ist eigentlich ähnlich wie auf Schienen, dass man gefahren ist. Also ein automatisiertes Verkehrsleitsystem, auch schon mit elektrischen Fahrzeugen. Man sieht es auch hier in der Werbung von 1956 bis 57. Und was man auch erkennt, wenn man in diese Fahrerkabine hineinschaut, ist, dass die Fahrer nicht damit rechnen, eine Übergabeaufforderung zu bekommen. Die sitzen da und spielen ein Spiel. Das ist eine Werbung gewesen von einem Energie- oder von einem Verbund an Energiekonzernen, Energieversorgern, die natürlich da auch ein wirtschaftliches Interesse hatten, die Straßen alle mit diesen Induktionssystemen auszustatten. Das ist natürlich nicht wirtschaftlich gewesen, hat sich auch nicht durchgesetzt, wenn man in allen Straßen so wie auf so einer Carrera-Bahn, kann man sich das vielleicht vorstellen, so eine Induktion unten führt, würde man natürlich nicht machen. 2016 hat Elon Musk angekündigt, dass Ende 2017 ein erster Tesla unbemannt von San Francisco nach New York fahren würde. Also insofern kreuzen sich da so ein bisschen die Punkte mit New York auch. Und ist natürlich nicht eingetreten 2017. Er hat es dann auch noch mal korrigiert, hat dann von 2020 gesprochen. Es gibt diese Einteilungen für Automatisierungsgrade bei den selbstfahrenden Fahrzeugen. SAE-Levels werden die genannt nach einem amerikanischen Kategoriensystem. Und SAE-Level 1 bis 3, das sind Assistenzsysteme und auch nach meiner Information, das, was sozusagen bis jetzt erlaubt ist, ist man da noch nicht den nächsten Schritt gegangen. Also ab SAE Level 4 ist dann eben ein angemessenes Eingreifen des Fahrers nicht mehr vorgesehen, kann aber nach Systemaufforderungen erfolgen. Irgendwie ist es so ein bisschen nebulös, bewegen wir uns zumindest in Testszenarien schon irgendwo dazwischen, auch wenn natürlich die Haftungs- und die Rechtsfrage, wir sprechen ja heute über den Verantwortungsbegriff auch, in dem Kontext dann relevant wird. Und SAE Level 5, angeblich sind die Autos von Tesla seit 2016 mit der Hardware, mit der Sensorik schon ausgestattet, um SAE Level 5 erreichen zu können. Aber in der Praxis ist es nicht eingeführt bisher. Und Elon Musk hat damals 2016 argumentiert, auch mit einem moralischen Argument, also sehr utilitaristisch, wie man es gewohnt ist von den Amerikanern, dass sozusagen auch eine moralische Verantwortung besteht, also weil man über Statistiken das ja natürlich auch sehr gut anschauen kann, dass sozusagen Risiko und Unfallwahrscheinlichkeit, hat er argumentiert 2016, so gesenkt werden kann durch das automatisierte Fahren, dass eine moralische Pflicht auch besteht im Sinne des Allgemeinwohls, dass wir diese selbstfahrenden Fahrzeuge möglichst schnell zulassen sollten. Das war die Argumentation. Und jetzt habe ich eine Folie eben von dem Sebastian Krügel, hatte ich vorher schon erwähnt, die er das letzte Mal auch gezeigt hat. Also vor 2 oder 3 Wochen ist das, glaube ich, gewesen. Kann man im Internet auch nachhören, den ganzen Vortrag nochmal. Und er hat differenziert hier einmal zwischen der Fahrzeugtechnik und der Ethik und hat in erster Linie über den Fokus von Unfallwahrscheinlichkeiten dann eben auch gesprochen und sagt, die Ethik geht eher auf den Unfallausgang, also auf die Haftungsfragen, wo natürlich der Verantwortungsbegriff auch eine große Rolle spielt und weniger auf die Unfallwahrscheinlichkeiten aus, sondern aus einer praktischen ja, Orientierung mit empirischen Daten geht es halt eben darum, die Unfallwahrscheinlichkeit auszurechnen. Das war sein Schwerpunkt, den er gesetzt hat. Er hat es auch in diesem Beispiel mit der Grafik gezeigt, je nachdem, wo sich das Auto befindet, also wenn es weiter da drüben ist, ist die Unfallwahrscheinlichkeit für den Fahrradfahrer höher. Wenn es weiter da drüben ist, ist der Pkw-Fahrer stärker gefährdet. Und in der Realität wird es aber so sein, dass wir ja keine vollautomatisierten Fahrzeuge haben, dass wenn ich einen bestimmten Schwellenwert sozusagen überschritten habe, wo die Unfallwahrscheinlichkeit dann in so einen Grenzbereich reingeht, dass ja dann die Übergabeaufforderung ertönt und das Auto ja oder der Hersteller, der Betreiber dann in aller Regel sich daraufhin zurückzieht, dass er sagt, der Fahrer ist eben, steht in der Verantwortung. Und es gibt eine ganz interessante Publikation oder auch ein Wording von der Madeleine Elish, einer amerikanischen Anthropologin, die nennt es Moral Crumble Zones. Also wer trägt die Verantwortung in Gefahren- und Unfallsituationen? Und sie zeigt es anhand von verschiedenen Beispielen, die jetzt nicht immer direkt schon was mit der KI zu tun haben. Ein Beispiel hat sie auch von Uber, der 2018, wo ein Fußgänger erfasst wurde und tödlich verunglückt ist. Und die Übergabeaufforderung dann an die Fahrerin auch kam, die einfach nicht mehr re rechtzeitig reagieren konnte oder von der Situation dann eben auch so überfordert war, dass dort dann ein Fußgänger tödlich verunglückt ist. Sie nennt aber auch andere Beispiele, ein Nuklear-Atomunfall in den USA, Three Mile Island, 1979 hat der stattgefunden, wo so eine Vollautomatisierung von einem Prozess dazu führt, dass diejenigen, die diesen Prozess überwachen, überfordert sind in der Art und Weise, darauf korrekt zu reagieren. Und ein anderes Beispiel ist auch ein Flugzeugabsturz von Air France 447, der ist von Brasilien nach Frankreich unterwegs gewesen. 2009 ist das gewesen, wo 228 Menschen ums Leben gekommen sind. Da gab es so eine Luftröhre, eine Strömungsröhre, über die sozusagen festgestellt werden sollte, wie schnell das Flugzeug fliegt, und die ist vereist. Da kamen Eisklumpen zustande. Und es waren zwei jüngere Piloten, auch ein älterer Pilot mit an Bord. Aber die beiden jüngeren Piloten sind mit der Situation so überfordert gewesen, dass sie falsch reagiert haben auf diese Automatisierung. Und das ist eigentlich, ja, also ich meine, wir konzentrieren uns auf diesen Zustand der Risiko-Wahrscheinlichkeitsberechnung, aber wenn es dann zu dieser Überaufgabeforderung kommt, und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein falsch verstandener, wir müssen den Mensch ins Zentrum stellen von der Automatisierung, falsch verstandener Information in the Loop, weil natürlich, ob das jetzt beim Autofahren ist oder bei einem Autopilot, vielleicht die Reaktionsfähigkeit oder auch adaptiv auf Situationen zu reagieren, ein Stück weit degenerieren kann, wenn man das lange nicht macht. Also wir haben das ja ganz vorne gesehen, bei der Carrera-Bahn kann ich mich entspannt auf den Sitz setzen. In dem Moment muss ich sehr schnell reagieren und dann die richtige Entscheidung auch treffen. Und die Frage, okay, wie kann ich das dann sinnvoll machen? Also wer ist in der Verantwortung? Wer steht in der Verantwortung? Und im Kontext von KI sieht man es oft auch in den öffentlichen Darstellungen, Berichterstattungen, Blame it on AI. Also wenn irgendwie umgangssprachlich von der Macht der Algorithmen gesprochen wird. Ich habe mal so eine Suchanfrage einfach bei Google, weil ich jetzt keine empirisch belastbaren Daten habe. Aber man sieht, die ganzen Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen sind voll, wenn man mal nach der Macht der Algorithmen spricht, fragt. Da wird ja ein Stück weit suggeriert, dass eine Entscheidungs- oder Auswahl oder Freiheit besteht, der Algorithmen irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder auch nach der algorithmischen Entscheidungsfindung. Und da werde ich jetzt dann gleich im Kontext von dem Verantwortungsbegriff nach unserem philosophischen Verständnis natürlich darauf zurückkommen, dass wir sagen, na, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, einer Maschine Verantwortung zuzuschreiben. Dennoch findet eben eine Verschiebung oder eine Verlagerung statt. Also es gibt die Möglichkeit, natürlich verschiedene Kreise zu ziehen. Man hat die Betreiber, die Entwickler, in dem Fall der Autofahrer, auch der Nutzer, der dann schnell reagieren muss, der ein Stück weit die Verantwortung trägt. Wir haben vorher von Multiakteursverantwortung gesprochen in einem Workshop auch. Dann vielleicht in einem weiteren Kreis auch Branchen, Auditoren, die die ganzen Systeme dann auch prüfen. Auch die Öffentlichkeit, der Journalismus, NGOs, die darüber berichten. Und natürlich auch Wissenschaft und Forschung, Öffentlichkeit, Politik und Regulierung, die einen Rahmen dafür setzen. Also all diese Subjekte, jetzt stark vereinfacht, tragen natürlich Verantwortung in diesem ganzen Kontext. Die Frage ist bloß, und da sind wir dann auch bei der Diffusion von Verantwortung, wo wir im zweiten Teil zu dem Thema der Deresponsibilisierung kommen. Wie können wir das zuordnen und was passiert da eigentlich? Genau, ganz kurz zur Begriffs- und Problemgeschichte. Ich habe mit Absicht eine Definition zum Thema Verantwortung aus dem letzten Jahrtausend mal genommen, von dem Kurt Byers, also in Enzyklopädie Philosophie von 1999. Und er sagt, dass die Verantwortung der Grundbedeutung nach bezeichnet Verantwortung die Möglichkeit, einem Menschen die Folgen seines Handelns vorzuhalten, sowie die daraus für diesen Menschen erwachsene Nötigung, sich gegenüber dieser Vorhaltung zu verteidigen. Und das Konzept der Verantwortung zielt darauf, Kriterien bereitzustellen, nach denen bestimmte Handlungsfolgen bestimmten Handlungssubjekten zugerechnet werden können. Und die Zurechnungskriterien sind theoretisch ebenso bedeutsam wie praktisch. Sie legen fest, wer für eine Handlungsfolge zu bestrafen oder eben auch zu belohnen ist und fungieren damit als Instrument der Handlungsbewertung und Kontrolle. Also wird natürlich in einen Raum gesteckt oder damals hat man noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es anders sein könnte, dass Handlungssubjekte zentral sind in dem Kontext. Es geht natürlich nicht nur um Handlungsfolgen, sondern man kann natürlich über andere Ethiksysteme auch einen anderen Zugang, also einen nicht nur konsequenzialistischen Zugang zu dem Verantwortungsbegriff, wenn man über prospektive Verantwortung nachdenkt, finden. Aber ich würde es halt für heute mal bei dieser Arbeitsdefinition lassen. Grundlegende Voraussetzung, Aristoteles hat schon die Freiwilligkeit einer Handlung hervorgehoben im Kontext von Verantwortung. Also man kann nur für Handlungen verantwortlich gemacht werden, die unter voller Kenntnisse der jeweiligen Rahmenbedingungen vollzogen wurden. Das ist im Kontext von der Madeleine Elish, wo sie von diesen Moral Crumble Zones spricht, dann natürlich relevant. Also inwiefern oder auch bei diesem Flugzeugabsturz oder dem Atomkraftwerk kenne ich da alle Rahmenbedingungen auch. Und dann eben auch, dass es auf eine bewusste Entscheidung zurückgeht. Das ist eben auch elementar für die Zuschreibung von Verantwortung schon bei Aristoteles in der nikomachischen Ethik. Dann ist die Idee der Autonomie in der Neuzeit ins Zentrum vom ethischen Denken gerückt worden. Also die Verbindung von Freiheit und Verantwortung wird hier verallgemeinert bei Locke zum Beispiel. Die Person als zeitlich überdauerndes Subjekt der Zurechnung. Also für jeder kennt inzwischen natürlich die Nutzung von Large Language Models. Wenn man mit ChatGPT arbeitet, kann man sich natürlich auch einen längeren Verlauf. Aber das, was Locke hier im Kopf hat, als ein zeitlich überdauerndes Subjekt der Zurechnung, ist da natürlich nicht gegeben bei KI als Akteur. Und bei Kant ist Person dasjenige Subjekt, das Handlungen einer Zurechnung fähig sind. Also Kant verknüpft die Person, Freiheit und Verantwortlichkeit, den Personenbegriff. Und im Existenzialismus bei Sartre, der sagt, dass das eine absolute Verantwortung, also der Mensch hat eine absolute Verantwortung für sich und die Welt. Er ist sozusagen dazu verurteilt, frei zu sein und dann eben auch Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Insgesamt in der analytisch orientierten Philosophie ist also dieser Zusammenhang zwischen Person, Freiheit und Verantwortung im Zentrum. Und womit man sich vor allem in der gegenwärtigen philosophischen Reflexion auseinandergesetzt hat, das kann man an diesem mehrstelligen Relationsbegriff auch ganz gut festmachen. Also ein Subjekt ist für ein Objekt vor einer Instanz in Bezug auf ein Wertsystem verantwortlich. Und die Analyse von diesem Relationssystem, also diesem relationalen Verantwortungsbegriff, ist etwas, was die Auseinandersetzung in der Philosophie mit der Verantwortung im Wesentlichen, auch in Multiakteursnetzwerken, dann prägt. Und die historische Veränderung natürlich, auch die Verschiebung von diesen Themen. Wir hatten das in unserer Tagung damals von dem Job Timmermann auch gehört, am Center for Responsible AI Technologies. Der hat auf die Sonar Model of Responsibility auch schon aufmerksam gemacht. Im englischsprachigen Raum spricht man von Sonar, eben Subject, Object, Norm, Authority. Und Subject, also der Akteur von einer Handlung, also ist es wirklich die Macht der Algorithmen, sind das Algorithmen, die Entscheidungen treffen für einen Philosophen, da ist man natürlich sensibilisiert, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, dass jemand eine Handlung oder eine Entscheidung trifft. Da komme ich gleich dazu. Aber nach diesem herkömmlichen Verständnis ist es eben auf Personen zugeschnitten. Das heißt, Herstellende, Betreibende, Auditierende. Ich habe diese Verantwortungszwiebel vorher ja schon mal gezeigt. Denn Objekt können Dinge, Handlungen, Wirkungen, auch Folgen und so weiter sein. In einem Kontext zum Beispiel Large Language Models oder auch die Datenaufbereitung kann auch ein Objekt der Verantwortung, also so kann man es ganz gut einteilen, also sehr pragmatisch. Dann natürlich auch, wenn man in Unternehmensprojekten ist, dass jemand verantwortlich ist für die Datenaufbereitung, also für verschiedene Projektschritte, breche ich das dann einfach runter, dass er dann auch da guckt, dass es keine Stereotypen, keine Bias in den Daten sind, dass es dann sozusagen auf dieser Objekt Ebene, die Zuordnung von Verantwortung. Dann die Normen, also was sind die Kriterien für die Folgenbewertung? Da haben wir jetzt in Europa ja mit dem AI Act zumindest schon mal so diese 7 Werte, die da mit drinnen stecken. Kerstin hat das heute auch schon mal gezeigt, den Entwurf von der High-Level Expert Group, die dem AI Act ja vorangegangen ist, in der Festlegung von Werten, die dann in den EU-AI Act auch eingeflossen sind als ethische Beweggründe für diese gesetzgewordene Ethik, was dann im AI Act aufgegangen ist. DSGVO, aber dann eben auch Company Directives, Code of Conducts, was sich Unternehmen dann selbst geben, Leitlinien, wo ich in den letzten 10 Jahren auch bei einigen mitarbeiten durfte. Und was die Authority natürlich, die Instanz, Richter, Gesetzgeber, aber auch die Gemeinschaft oder Institutionen, die darüber urteilen, auch in der Öffentlichkeit. Was interessant ist, auch wieder in diesem Paper über Moral Crumble Zones, wo die Ehrlich sehr interessant aufarbeitet, dass eine Vorverurteilung auch oft von den Medien dann schon kommt. Im ersten Schritt ist es oft so, dass die KI verantwortlich gemacht wurde. Bei dem Uber-Unfall ist es so gewesen, dass dann plötzlich Videoaufnahmen von der Fahrerin aufgetaucht sind und dann haben sich alle auf diese Fahrerin gestürzt, als verantwortliches Subjekt oder Akteur. Und die Frage ist dann natürlich, was sind die Kriterien für die Zuschreibung von Handlungsfolgen, auch im Kontext von Akteuren, weil wir natürlich bei KI auch oft und da ist die Sprache oft nicht klar genug und nicht trennend genug von Akteuren, von Handlungen, von Algorithmic Decision Making und so weiter sprechen. Und nur wieder einmal sozusagen aus der Philosophie kommend, die Bedingungen für Verantwortung unterscheidet man konditionale Bedingungen und generische. Konditionale ist vorher schon ein Stück weit mit eingeklungen, Freiheit des Handelns, Kausalität. Absichtlichkeit, also eine Intentionalität, ist sozusagen eine Voraussetzung dafür, dass jemand Verantwortung zugeschrieben werden kann, dass er als Akteur wahrgenommen wird. Auch das Wissen in Bezug auf Handlungskonsequenzen und das Bewusstsein von den handlungsrelevanten Normen in unterschiedlichen Kontexten. Und da gibt es mit den generischen teilweise auch eine Überschneidung. Also was wird benötigt? Die Fähigkeit zur Verantwortung, also ein moralisches Urteilsvermögen, der Gebrauch von Verantwortungskompetenzen, sticht auch so ein bisschen Aristoteles wieder durch, praktische Klugheit, aber auch situative Reflexivität und Resilienz, Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme, dass man Wirksamkeitserfahrungen hat in dem, was man tut. Also wie viel Verantwortung braucht ein Held, um ein Held zu sein? Wirksamkeit und Diffusion von Zuständigkeiten und Fairness. Genau, so viel zu den philosophischen Voraussetzungen, so aus unserem klassischen Modell, was muss gegeben sein und wo man dann sehr schnell an den Punkt kommt, ja, das hat KI nicht, das bringt KI nicht mit. Und dann wird so ein Schwarz-Weiß-Bild oft gemalt. Okay, der Mensch kann Verantwortung tragen, den setzen wir jetzt ins Cockpit, weil eine andere Lösung haben wir nicht. Der ist der Human in the Loop, der dann sozusagen entscheiden muss. Moral Crumble Zone. Und die Kritik von dem Ludger Heidbrink in dem Buch Nichtverantwortlichkeit, die zielt genau da rein. Also sagt, das Prinzip der Verantwortung hat sich in einen Umbrella-Term verwandelt, der weitaus mehr verspricht, als er einlöst. Sein Vorschlag ist, dass man eine Beweislastumkehr macht, also dass man nicht mehr die Verantwortbarkeit von Handlungen rechtfertigt, sondern ihre Nichtverantwortbarkeit, also dass man es praktisch umdreht. Das klingt erstmal sehr destruktiv. Ich glaube, dass man aber durch diesen Perspektivenwechsel sehr viel auch im Kontext von der Multiakteursverantwortung gewinnen kann. Er sagt, es muss objektive und verallgemeinerungsfähige Kriterien geben, mit denen die Verantwortung abgelehnt wird, was zum Beispiel dann der Fall ist, wenn konstitutive Voraussetzungen wie Freiheit, Kontrolle, Absicht, Normenbewusstsein und Wissen nicht oder nur unvollständig erfüllt sind. Und der Ludger Heidbrink differenziert zwischen Unverantwortlichkeit und Verantwortungslosigkeit. Und er sagt, Unverantwortlichkeit ist primär ein Handlungsmerkmal, also was sich sozusagen fokussiert auf den Ablauf eines Ereignisses, während Verantwortungslosigkeit eine Charaktereigenschaft ist. Also es ist natürlich nicht streng trennbar, da gibt es auch sozusagen Dinge, die sich überschneiden, aber ich glaube, so als Bild, um das zu trennen und trotzdem auch einen Unterschied zwischen einem menschlichen Akteur und sozusagen den Fokus auf eine Handlung, also was ist unverantwortlich im Kontext von dem Ablauf eines bestimmten Prozessschrittes, um diese Trennung hinzubekommen und genauer hinzuschauen, wie kann ich da das Mikroskop drauflegen auf einzelne Prozessschritte, ohne dass ich diese Moral Crumble Zone aufmachen muss, dass ich ein Human in the Loop nehmen muss. Das ist nämlich dann nicht, dass der Mensch im Zentrum der Digitalisierung steht, sondern eher das Gegenteil. Wie gesagt, sagt, dass das nicht nur seit der KI-Revolution, der dritten jetzt, der Fall ist. In den ersten 80 Seiten von seinem Buch analysiert er das im Kontext von der Wissens- und Netzwerkgesellschaft, dass das eigentlich schon ein Treiber für die Entgrenzung des Verantwortungsbegriffs ist. Und er spricht von drei verschiedenen Entgrenzungen. Einmal die strukturelle Entgrenzung, also die Netzwerklogik. Die Wissen- und Netzwerkgesellschaft durchbricht klare Kausalitätsketten. Also die Zuschreibung von Verantwortung wird schwierig, wenn wir keine lineare Kausalität haben, sondern komplexe Kausalitätsketten. Das hat nicht nur etwas mit KI zu tun, sondern eben auch schon wie bei Beispielen von diesem Reaktorunfall, wo multikausale Ereignisse dann auf unterschiedliche Leute zurückgeführt werden müssen. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Er analysiert nur, dass diese Netzwerkgesellschaft schon dazu beigetragen hat, dass es sehr viel komplexer geworden ist. Handlungen sind verstreut auf Akteure, Systeme und Technologien. Die Sibylle Krämer, eine Medienphilosophin aus Berlin, die hat auch gesagt, sozusagen, dass es so eine Dissoziation, also zwischen dem Akteur einer Handlung und demjenigen, der dafür verantwortlich auch kommt, je stärker diese Technologisierung auch fortschreitet. Also die Ausführung einer Handlung ist nicht mehr unmittelbar mit dem Akteur verbunden. Man sieht das im Zweifelfall ja auch gar nicht, wer der Betreiber von einem System ist. In einem anderen Kontext von Unternehmen, mit denen wir heute Nachmittag gesprochen haben, wurde auch bemerkt, dass Mitarbeitende gar nicht mitbekommen, dass sie KI überhaupt nutzen. Also der Betreiber von der KI ist dann noch weiter im Hintergrund sozusagen und tritt da nicht mehr in Erscheinung, ist nicht sichtbar für den Nutzenden oder für denjenigen, der einen Prozessschritt durchführt. Verantwortung verflüssigt sich, retikulare Verantwortungslosigkeit, also diese strukturelle Entgrenzung. Die andere sind die soziale Entgrenzung, also kollektive Diffusion, Problem of Many Hands, auch bekannt, 40, 45 Jahre. Publikation von Thomson. In großen Gruppen und Organisationen wird die Zuständigkeit einfach unklar und es entsteht ein Social Trap, also eine soziale Falle aus Eigeninteressen und Handlungsblockaden. Und eine weitere Folge ist, Verantwortung wird delegiert und nicht übernommen. Von Luhmann 1969, organisierte Verantwortungslosigkeit, Das ist sozusagen auch eine Problematik, mit der wir uns in der Wissens- und Netzwerkgesellschaft auseinandersetzen, ohne da jetzt auf Details einzugehen, könnte wahrscheinlich jeder von Ihnen viele Beispiele dafür auch nennen. Und das Dritte ist dann die normative Entgrenzung. Also Verantwortung wird zu einem Leitbegriff der Moderne, aber ohne klare Grenzen. Also wir haben ja auch das Center for Responsible AI. Im Kontext der Wirtschaft gibt es eine große Initiative, auch von einem Ministerium, ursprünglich von der Justizministerin Barley, angestoßen mal zu dem Thema Corporate Digital Responsibility. Also der Begriff Verantwortung, der taucht da natürlich in vielen Kontexten auf. Das kritisiert er, dass es eben ein Leitbegriff der Moderne ohne klare Grenzen ist und alles wird verantwortlich gedacht und das führt zu einer Überforderung statt zu einer Orientierung. Der Ruf nach Verantwortung, so Heidbrink, droht durch die Ausblendung realer Verwirklichungsbedingungen selbst verantwortungslos zu werden. Das ist seine Kritik an der Stelle. Und vor diesem ganzen Hintergrund tritt jetzt die Digitalisierung nochmal als Verstärker von dieser Deresponsibilisierung auf. Die Diagnose von Heidbrink ist, dass die digitale Deresponsibilisierung ist nicht Ursache, sondern Steigerung einer bereits bestehenden retikularen Verantwortungslosigkeit. Der Ausgangspunkt ist eben die Wissens- und Netzwerkgesellschaft und dort wird Verantwortung sozial entgrenzt. Sie zerfließt in komplexe Handlungszusammenhänge. Digitalisierung radikalisiert diese Tendenz. Sie erzeugt technische Strukturen und die Verantwortung wird funktional entkoppelt, also in Prozessschritten, in Einzelteilen und so weiter. Wenn das gelingt, ist es gut, aber es wird immer komplexer, also je komplexer diese Systeme werden. Und wir haben vorher Beispiele von 1979, von 2007 gesehen. Die Benutzeroberflächen und die Forschung an der Stelle wird natürlich auch immer besser. Was unter dem Begriff Meaningful Human Control erforscht wird, also wie kann ich Menschen dazu befähigen oder diese Kompetenz aufbauen, die auch sinnvoll sozusagen in diese Benutzerschnittstellen mit einzubinden. Die Digitalisierung der Gesellschaft, sagt Heidbrink, hat die Entlastung und Entkoppelungsmechanismen der Moderne selbst nochmal potenziert. Sie erzeugt Verantwortungslücken. Gibt es diese berühmte Publikation von 2006 von Matthias über die Responsibility Gaps, wo Verantwortung längst prekär geworden ist. Und die Merkmale davon ist einmal Kontrolle ohne Wissen. Also das hatten wir vorher unter den Bedingungen. Also wer kann diese Bedingungen denn überhaupt erfüllen? Blackbox-Strukturen, das Thema Explainability, großes Forschungsthema im KI-Kontext. Handlungsfolgen ohne Akteure in verteilten Systemen. Wie kann ich das sozusagen nochmal zuordnen auf viele verschiedene Akteure? Aber wer ist verantwortlich? Oft wird es dann durch organisatorische, hierarchische Strukturen diese Frage geklärt. Ob es aber dann auch Bestand hat, wenn es zu Haftungsfragen kommt, ist dann nochmal eine andere Frage. In den Fällen, die ich vorher genannt habe, von dem Reaktorunglück und so, ist es dann nicht so, dass am Ende jemand verurteilt wird, sondern verflüssigt sich. Man kann es nicht mehr nachvollziehen. Und Entscheidungen ohne Intentionen. Also, wenn ich einen Menschen, die Kerstin hat es vorher kurz angesprochen, wir hatten dieses Forschungsprojekt auch, wo wir ein KI-basiertes Assistenzsystem für Jugendämter entwickelt haben, die Jugendämter dabei unterstützen sollen, Kindeswohlgefährdungen einzuschätzen. Also es ist nicht so, dass die KI da eine Entscheidung trifft. Es ist auch kein Ampelsystem. Es ist auch rechtlich so vorgesehen, dass am Ende immer eine Richterin entscheidet, ob eine Obhutnahme stattfindet oder nicht. Aber wir können einzelne Prozessschritte halt unterstützen, dass man die Sichtbarkeit von ja, schwierigen, komplexen moralischen Entscheidungen, so hochkonfliktiven, ja, wo Biografien letztendlich auch abhängen, ob eine Obhutnahme stattfindet oder nicht. Wie kann ein KI-System dabei unterstützen? Und wenn da jetzt sozusagen die Schnittstellen falsch gebaut sind, dass ich ein Ampelsystem habe, rot, gelb, grün, was den Fachkräften der sozialen Arbeit suggeriert, ja, es leuchtet jetzt gelb oder orange, wie wir es heute bei der Führung durch die Halle 43 hatten. Okay, da darf jetzt nichts mehr passieren. Wie kann ich das transparent machen? Wo ist die Intention? Warum leuchtet das orange? Wo ist der Benchmark? Wer legt diesen Benchmark fest, dass dieser Schwellenwert überschritten wird, dass ich eine Übergabe an den menschlichen Autofahrer sozusagen dann auch wieder mache? Von wo kommt diese Absicht? Und Heidbrink plädiert dafür. Er sagt, artifizielle Agenten haben einen normativen, schwachen, aber pragmatisch relevanten Status moralischer Handlungsfähigkeit. Also, dass man weggeht von dem Schwarz-Weiß-Bild, dass man sagt, okay, Menschen können Verantwortung tragen und Maschinen nicht. Also das ist auch bei ihm noch immer so. Er baut da auch auf Überlegungen von Luciano Floridi auf und von Moore. Der Moore hat 2006 eine Publikation gehabt, The Nature, Importance and Difficulty of Machine Ethics, wo er auch zwischen expliziten und impliziten moralischen Agenten unterscheidet. Und implizite ethische Agenten sind Maschinen, deren Handlungen ethische Konsequenzen haben, aber nicht moralisch motiviert sind. Also man spricht in dem Kontext dann eigentlich eher vielleicht auch, man habt das heute auch gehört, dass jemand von dem Vertrauen einer Maschine gegenüber gesprochen hat. Da sind wir wieder bei diesem unscharfen Benutzen von Begriffen. Vertrauen ist eigentlich etwas, was wir für zwischenmenschliche Dynamiken reserviert haben. Wenn wir jetzt über ein Bremssystem sprechen, dann würden wir eher über Verlässlichkeit sprechen und nicht über Vertrauen. Und Algorithmen zur Risikoerkennung, da muss man sich darauf verlassen können, dass sie halt nach den Vorgaben von Ingenieuren dann eben auch funktionieren. Und explizite Agenten sind eben Systeme, die in der Lage sind, eben genau diese Vorgaben nach moralischen Regeln dann zu repräsentieren, also zu gewichten und zu befolgen, Ethik zu simulieren, nicht zu erleben. Also dieser qualitative Erlebnisaspekt, wir hatten das letzte Mal ja auch was über Embodiment gehört und Physical AI. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist im Kontext von Ethik, das Erleben. Aber Maschinen können sich nach dieser Als-Ob-Struktur verhalten. Also artifizielle Agenten verfügen zwar über keine Handlungsgründe und führen keine eigenständigen Handlungen durch. Sie operieren aber auf der Grundlage von algorithmischen Programmen, die ihre Operationen eine funktionale Eigenständigkeit äquivalent zu personalen Akteuren verleiht. Roboter und künstliche Systeme lassen sich in ihrer Operation so betrachten, als ob sie die gleichen Eigenschaften wie Bewusstsein, mentale Zustände und Intentionen besitzen würden, die natürliche Agenten kennzeichnen. Also moralisches Handeln schließt nicht subsumptiologisch verantwortliches Handeln ein. X is capable of moral action, even if X cannot be or is not yet a moral responsible agent. Also das findet sozusagen ein Versuch der Differenzierung statt. Auf dem Begriff Responsibility kann man es vielleicht auch noch mal ganz gut sehen bei den Maschinen, die wir uns heute auch in der KI-Produktionsnetzwerk in Augsburg hier angeschaut haben, sehr sehenswert. Adaptive Roboterarme, die über eine sehr hohe Responsivität verfügen, also eine Sensorik, wenn es darum geht, die Bruchstelle von einem Snowboard zu testen, dann wird nachgegeben über die Sensorik. Es werden Muster erkannt. Es gibt eine algorithmische Zielorientierung und dann natürlich auch eine algorithmische Optimierung. Und bei Responsibility, was wir eben im Kontext der menschlichen Verantwortung dann diskutieren, geht es um ein reflektives Verstehen von den Folgen auch und um diese Absicht, also eine intentionale Entscheidung. Deswegen ist es für Philosophen immer so schwierig, wenn man von Algorithmic Decision Making spricht, weil das da eigentlich eher eben auf dieser anderen Seite stattfindet und nicht auf dieser linken Seite. Ein artifizieller Moral Agent kann sich nicht in ein normativ wollendes Verhältnis zu einem bestimmten Weltzustand setzen. Das kommt von außen, die Normativität, also dieses moralische Urteil. Aber wo wir uns bewegen, auch im Kontext von den KI-basierten Systemen, zur Einschätzung von Jugendwohlgefährdungen, Kindeswohlgefährdungen, sind eben hybride Verantwortungsstrukturen. Also, dass wir dieses Response und Responsibility eigentlich in einem System haben, dass wir mit Artificial Moral Agents eigentlich unsere Fähigkeiten oder die Fähigkeiten von Fachkräften der sozialen Arbeit nochmal ein Enhancement mitgeben, dass wir sokratisch fragen, wo sind blinde Flecken, was haben die vielleicht nicht auf dem Schirm? Möglicherweise kommen Fachkräfte der sozialen Arbeit alle aus einem ähnlichen sozialen Milieu, die sich dafür entschieden haben, mit Menschen zu arbeiten, haben auch eine gewisse Vorurteile, mit denen sie belastet sind, einfach aufgrund ihres Lebenswegs und dass sie in dieser Position sind. Gibt es da blinde Flecken? Da kann Technologie sozusagen dieses sokratische Fragen unterstützen. Das haben wir in einem Prototypen in diesem KAIMO-Projekt dann eben als Fokusthema auch gehabt. Und die Frage ist natürlich dann der Zurechenbarkeit in diesen hybriden Netzwerken. Also Maschinen übernehmen Entscheidungen ohne moralische Intention und Handlungsfolgen entstehen ohne klaren Akteur. Also es gibt sozusagen diese kollektive Dimension auch der Algorithmik. Also wenn wir mit diesen Systemen interagieren, dann haben wir sowas wie so eine numerische Allgemeinheit, die nicht mehr auf einzelne Akteure und Absichten und Intentionen zurückzuführen sind, sondern es gibt ganz viele Knoten in diesem Punkt, in diesen sozialen Feldern auch. Jetzt bin ich eins zurückgegangen, eigentlich wollte ich eins nach vorne gehen. Genau. Also was sind hybride Multi-Agenten-Netzwerke? Wir haben vorher von der Halle eben auch gehört, dass aufgeteilt wird in unterschiedlichen Netzwerken. Eine Maschine guckt, ob sozusagen ein Unternehmen das Material herstellen kann für einen bestimmten Produktionsprozess. Wenn es nicht geht, wird dort vor Ort von der Maschine entschieden, dass das in einem anderen Unternehmen vielleicht in einem bei einem Wettbewerber hergestellt werden kann. Es findet eine Übergabe statt, eine algorithmische Entscheidung sozusagen der Übergabe von Verantwortungsprozessen. Und wie sieht das aus in so soziotechnischen Handlungssystemen, wenn mehrere menschliche Akteure in diesen Netzwerken mit mehreren nichtmenschlichen Akteuren dann eben interagieren? Und dann kommen natürlich auch organisatorische Strukturen noch dazu von Unternehmen, was ich in den letzten 10 Jahren sehr intensiv dann auch gemacht habe, dem ihren eigenen Code of Conduct und ihren eigenen Directive, nach denen sich die Mitarbeitenden dann auch zu verhalten haben, kann ich das dann im Kontext, das CDR setzt ja auf dem CSR und ESG auch, wo dann auch Lieferketten, kann ich von meinen Lieferanten sozusagen sicherstellen, wo sind die Verantwortungspunkte, die da in einem gemeinsamen adaptiven Netz sozusagen zusammengehen und interagieren. Das ist jetzt sozusagen diese Eingrenzung von diesem Beispiel. Und was sicherlich auch in den letzten Jahren, wenn man das bringt, dann auch oft zu Empörung, weil unsere Wahrnehmung einfach nicht so funktioniert. Nochmal ein Beispiel, was der Heidbrink dann vorschlägt bei dem Unfallausgang. Wir haben das ja gehört, dass Sebastian Krügel gesagt hat, uns interessieren ja eigentlich gar nicht so sehr die Handlungsfolgen, also wie es ausgegangen ist, sondern diese Risikobewertung. Aber was ist jetzt mit diesem Unfallausgang dann in so Multi-Agenten-Verbünden? Und er kritisiert an der Stelle die Datenethikkommission, die diese fünfstufige Kritikalität entwickelt hat. Und er sagt, wir müssten eigentlich viel mehr in diesen Multi-Agenten-Verbünden oder Systemen versuchen, diese graduellen Verantwortungszuschreibungen erstmal ein Gefühl und ein Gespür dafür zu bekommen. Weil es ist natürlich in unterschiedlichen Kontext, wenn ich jetzt im Kontext der Kindeswohlgefährdung bin, bin ich ja in einem ganz anderen Kontext unterwegs, als wenn es um selbstfahrende Fahrzeuge geht oder um bestimmte Produktionsstraßen, wo es vielleicht um Teilchen geht, wo es um Materialkunde geht, wo der Schaden nicht so unmittelbar dann auch eben ist und wo wir vielleicht viel auch darüber dann verstehen, erforschen und neu definieren können, wie wir Verantwortung anders darauf zugreifen können. Das ist jetzt meine letzte Folie auch. Dann habe ich fast eine Punktlandung auch geschafft. Das ist eine Grafik von der Rachel Botsman, eine britische Forscherin zum Thema Trust. Und ja, es geht um algorithmische Entscheidungsfindung, also dieses Schwarz-Weiß-Denken nochmal. Dieser rote Hintergrund zeigt halt eben diese algorithmischen Entscheidungen, AI Decision Making. Und in der Vergangenheit ist sozusagen der Hauptbestandteil natürlich der Mensch gewesen. Und da kommt es zu einer Verschiebung und auch einer Verlagerung. Also immer mehr Prozesse in diesem Multi-Akteurs-Netzwerk werden eben von Maschinen ausgeführt. Und die Frage ist dann auch, was dieser blaue Punkt am Ende, was da bleibt. Also ich meine, jeder, das ist eine philosophische Frage, können wir uns gerne auch dazu austauschen, was an diesem blauen Punkt dann auch bleibt. Wir haben dazu auch eine, vielleicht ein bisschen kleine, eine Publikation im letzten Jahr geschrieben zu dieser Verlagerung von Vertrauen vom Mensch zu Maschine und eben dafür plädiert, dass es eine Erweiterung von diesem zwischenmenschlichen Vertrauensparadigma braucht. Also das ist, dass man ein bisschen weggeht von diesem Schwarz-Weiß-Sehen, sondern sich überlegt, okay, wie kann ich, und da muss man sehr anwendungsorientiert auf die jeweilige Praxis schauen, auf den Kontext, in dem man ist. Beispielsweise das Thema, also in dem Begriff Verantwortung steckt etymologisch fast in jeder Sprache ja auch die Fähigkeit drin, für etwas Rede und Antwort stehen zu können. Und das ist ja etwas, was die Large Language Models einem sehr gut helfen können auch. Also diese Answerability. Also warum, also wenn es darum geht, Kriterien und Gründe zu benennen, warum man etwas macht, warum man es genau so macht, ist das vielleicht auch ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass dieser rote Kreis größer wird im Kontext von also von unserem Verantwortungsverständnis. Das heißt nicht, dass die Maschine dann verantwortlich wäre, aber es ist ein Aspekt, der sich jetzt gerade in den letzten Jahren massiv verschiebt, also wo wir das alle feststellen können. Genau, so viel von mir als Diskussionsinput. Vielen Dank.
Super, vielen Dank, Christopher. Ich glaube, wir diskutieren jetzt auf jeden Fall sehr detailliert und verantwortungsvoll, um es auf einen Begriff zu bringen. Wer möchte im Raum hier mit einer Frage starten? Dann würde ich Sie bitten.
Aufgefallen, dass die Menschen denken, dass die Maschine unabhängig vom Menschen existiert. Ich sage immer, die KI ist so gut wie der Mensch. Programmiert hat und der Mensch ist der Ausgangspunkt und ich sehe den Mensch da als Problem an, nicht die KI. Und manche sehen mich dann so erstaunt an und sagen: Ja, die KI entwickelt sich doch fort. Dann sage ich: Ja, aber der Ausgangspunkt ist der Mensch und die KI ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und ich persönlich sehe einfach den Menschen als Problem, also in dieser ganzen KI-Geschichte an. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber.
Ja, es
Okay.
gibt.
Wir haben, um im Zoom die Frage ja zu verstehen, musst du jetzt leider die Frage nochmal kurz wiederholen.
Ah ja, genau,
Um
also
die Challenge schon ein bisschen größer zu machen.
genau, der Ausgangspunkt sozusagen ist der Mensch, bevor es eben zu einer digitalen Operationalisierung zur KI kommt. Und der Punkt war sozusagen, dass das Problem eigentlich der Mensch, ja sozusagen mit dem Menschen kaufen wir uns unsere Vorurteile im Kontext von Bias beispielsweise ein und reproduzieren das und spiegeln das in der KI ja dann auch nur wieder. Und ja, also ich meine, da gibt es ein ganz interessantes Redewendung oder Zitat, finde ich, dass man sagt, ja, wir müssen nicht so viel Angst haben vor Maschinen, die sich wie Menschen verhalten, sondern eher Angst haben vor Menschen, die sich wie Maschinen verhalten. Dass man eben genau das, was wir als Maßstab ansetzen, wo wir sagen, das grenzt uns ab, dass wir Absichten, dass wir Intentionen, dass wir Bewusstsein haben, dass wir Normativität haben, ein moralisches Urteilsvermögen, dass das oft ausgeblendet wird. Und dann reproduziert wird. Und vielleicht können Maschinen uns dabei auch helfen, das nochmal stärker zu reflektieren. Also gerade in dem Kontext, wo wir das versucht haben zu entwickeln, prototypisch auch umgesetzt haben, geht es genau darum, in der Kindeswohlgefährdung das eigentlich sichtbar zu machen. Und ich glaube, da können Artificial Moral Agents sehr gut helfen. Die Frage ist halt dann immer wieder der Punkt, Meaningful Human Control. Also wie weit greife ich dann in die Entscheidungsfreiheit und in die Handlungsfreiheit der Menschen ein? Und das ist in unterschiedlichen Kontexten dann eben abzuwägen. Also wenn es um eine Nuklearreaktorgeschichte geht oder bei einem Flugzeugunfall oder bei der Kindeswohlgefährdung, ist es möglicherweise was anderes, als wenn ich irgendwie abends um 11 noch den Pizzaservice anrufe und er mir sagt, nee, du musst aber jetzt was ganz anderes essen, was für deinen Körper viel besser ist oder so. Und das unterbindet.
Okay, noch eine weitere Frage hier im Raum. Ja, Sie fangen.
Bin mir nicht ganz sicher, wie Sie die Verantwortlichkeit wirklich operationalisieren wollen. Einerseits sagen Sie eben, dem menschlichen Fahrer irgendwie was aufzubürden, wo er dann notwendigerweise überfordert ist, eben in einer Situation, wo die Maschine auch nicht mehr weiß, was sie tun soll. Dann das ist unverantwortlich von denjenigen, die das programmiert haben. Und auf der anderen Seite aber eben Unterstützungssysteme zu bauen für andere Entscheidungen, die der Mensch eben treffen muss, oder was auch immer, wo aber auch die Gefahr aus meiner Sicht besteht, dass eben der Mensch dann die Verantwortung doch wieder auf die Maschine abschiebt, weil die Maschine riet mir es ja, und dann bin ich fein raus. Mir ist nicht klar, wo Sie da die Grenze ziehen würden oder eine Entscheidungshilfe für den Entwickler eines solchen
Ja,
Multi-Agenten-Systems.
du musst
Ja.
leider
Oh.
kurz wiederholen. Ach so. Ja, genau. Also die Frage ist gewesen, wo man die Grenze zieht zwischen, weil es natürlich verschwimmt, die Grenze zieht zwischen demjenigen, der die Verantwortung dann trägt, dem einzelnen Individuum oder auch einer Institution oder einem Kollektiv von Unternehmen und so weiter, und dann doch wieder der Maschine. Und der Punkt, also wenn man diese harten Verantwortungskriterien annimmt, dann kann man die Verantwortung gar nicht auf die Maschine erstmal nehmen. Aber es gibt vielleicht Aspekte, die wir sozusagen verbinden in unserem Alltagsverständnis mit dem Verantwortungsbegriff, die wir sozusagen operationalisieren können. Und das könnten wir, und da muss man bei jedem Handlungskontext unterschiedlich anschauen. Das könnten wir, wenn wir danach Zeit hätten oder in einem anderen Kontext, am Beispiel der Kindeswohlgefährdung uns einmal anschauen. Also wie sehen einzelne Prozessschritte aus, die sich operationalisieren lassen, um es den Fachkräften der sozialen Arbeit zu erleichtern, Verantwortung zu übernehmen, ein Stück weit. Also das ist wirklich abhängig vom Anwendungskontext. Es gibt keine allgemeine Antwort auf diese Frage. Das tut mir leid. Das müssen die Juristen dann machen. Das kann ich nicht.
Hey, ist immer gut, sozusagen eine Fachdisziplin
Ja,
aufzurufen.
es wird auch diskutiert
Ja,
über Haftungspools,
genau.
dass man es verallgemeinert. Beispielsweise, dass es halt irgendwie dann so eine Exit-Strategie, die auch sinnvoll sein kann, ja.
Ich würde jetzt die Felia im Zoom, also auch die Leute im Zoom, die uns zuhören und anschauen heute, können ja Frage stellen durch die Q&A-Funktion. Und Felia, jetzt in den Orbit gesprochen. Gibt es Fragen auf deiner Seite? Dann wäre jetzt die Zeit, die Frage zu stellen.
Hallo, ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Hier auch nochmal der Appell an alle Zoom-Teilnehmer, gerne Fragen zu stellen. Eine Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, wie wir, wenn wir über Shared Digital Responsibility sprechen, damit umgehen, dass Daten bzw. Informationen, die wir dann quasi von der KI vielleicht auch mit einbeziehen, ja auch unter Bias stehen. Haben Sie Vorschläge, wie damit umzugehen möglich wäre?
Ja, das war jetzt
Die Frage muss
bitte
man nicht
äußern.
wiederholen. Nein, weil wir haben schon verstanden.
Okay,
Das ist die
gut,
Schwierigkeit.
dass du
Ist,
es mir sagst.
nein,
Ich
nein,
habe es jetzt
Zoom ist so,
gemacht,
ich weiß, weil es ist
mechanisch.
mechanisch und weil es Zoom ist und Roomies ist immer das Problem ist. Genau. Du darfst ja antworten. Frage von
Ja,
Bias.
die Bias-Thematik ist ganz schwer, gerade ja, aus der Philosophie kommt auch, how's it like to be a bat? Also, wie ist man vorurteilsfrei? Wie kommt man da letztendlich ganz raus? Wer setzt den Benchmark letztendlich auch? Das ist ja auch oft sozusagen in der Geschichte und in der Historie so, wenn man halt eben mal mit einer historischen Brille auf diese ganzen Sachen schaut, dass sich bestimmte Wertabwägungsfragen dann ein Stück weit auch verschieben. Also wir können das wahrnehmen, wir können aufmerksam machen, wir können halt irgendwie sagen, dass es letztendlich sind es ja auch Relevanzkriterien, nachdem bestimmte Dinge dann sortiert werden. wenn ich eine Suchergebnisliste auf Google, vielleicht werden meine Kinder das gar nicht mehr kennen. Aber wenn man auf Google früher im Suchschlitz was eingegeben hat, hat man eine Suchergebnisliste bekommen und auf dieser Suchergebnisliste wurden dann Suchergebnisse nach einem Relevanzalgorithmus eben ausgegeben. Und nach welchen Kriterien, also ist da schon ein Bias mit drinnen. Und wenn ich eine Form der Sichtbarkeitmachung von Daten habe, Daten sind immer eine Abstraktion der Wirklichkeit. Also wir Menschen sind auf unsere Sinneswahrnehmung letztendlich auch eingeschränkt und außerhalb dessen zu gehen, da kann uns Technologie auch ein Stück weit helfen. Aber es gibt eine empirische, also eine epistemische Einschränkung auch darin zu sagen, was außerhalb vielleicht dessen ist, was wir Menschen auch wahrnehmen, wo uns Maschinen vielleicht auch helfen können in unterschiedlichen Kontexten. Also dieses biasfrei, daran störe ich mich, weil ich in der Unternehmenswelt oft damit zu tun hatte, dass man gesagt hat, wir entwickeln biasfreie KI und ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also wer setzt den Benchmark? Also man kann sagen, okay, wir haben eine Positivdiskriminierung oder wir nehmen die Kriterien aus den und den Gründen. Das vereinbaren wir, also weil wir uns darüber unterhalten, dass wir das für richtig erachten, das so zu machen. Und dann ist es sinnvoll und dann ist es auch ehrlich. Aber wenn man sagt, okay, ich habe bias-free AI, dann tue ich mir ganz schwer, also das ernst zu nehmen, was das überhaupt dann eben der Punkt sein soll. Und Daten sind, wie gesagt, immer eine Abstraktion der Wirklichkeit. Da könnte man jetzt in die Tiefe gehen, um das zu zeigen. Müssen wir hier aber nicht.
Okay, ich würde nochmal, ich sehe jetzt keine Frage im Raum und Felia, du kannst ja schon mal vorbereitet sein für die nächste Fragerunde. Ich gehe jetzt mal weg aus der Moderatorenrolle und frage mal jetzt danach, also wir kreisen immer um die Verantwortung momentan, weil wir merken, es funktioniert nicht mehr so mit den alten Verantwortungskonzepten. Und eine radikale Lösung könnte sein, zu sagen, okay, es gibt die Verantwortung nicht mehr. Also es ist ein Konzept, das ausgedient hat, aber was setzt sich an deren Stelle? Was würdest du prophezeien, wenn ich jetzt so ganz radikal bin und sage, das mit dem Verantwortungsdiskurs hat sich jetzt einfach erledigt? Die Akteure sind nicht mehr klar, die Ziele sind auch teilweise verschwommen, Folgen merken wir selber, überschwemmen uns. Was, also, was würde anstelle des Verantwortungskonzepts zu setzen sein? Oder bleibt es eine Leerstelle? Kann man auch sagen.
Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo der Verantwortungsbegriff weg ist, weil ich halt eben auch an Handlungsfreiheit und so weiter ja fest von überzeugt bin. Wenn man ganz viel immer nur in der Technik unterwegs ist und so weiter und selber in dieses mechanische Mensch-Maschine-Verständnis vielleicht von sich selbst auch reingerät, hat man vielleicht das Gefühl, dass es nicht so ist. Aber man kann es als Mensch ja doch immer wieder durchbrechen. Das ist halt irgendwie auch eine Herausforderung für einen in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Aber da kann man das dann feststellen. Und deswegen fällt es mir schwer, bei mir eine Welt ohne Verantwortung halt in dem Kontext vorzustellen. Also es wird Ich glaube, wenn man diese Grafik hier sieht, also dieser dunkelblaue Punkt wird
Bleibt
wichtig
da.
bleiben. Und die Frage ist, wie groß er ist und wie wir miteinander kommunizieren und das orchestrieren, was in dem Roten passiert, aus meiner Sicht. Ja.
Jetzt habe ich eine Wortmeldung in der Mitte. Ja, Sie sind dran.
Inzwischen auch schon wieder gegeben, dass wir jetzt auch dann so Expertinnen auf dem Gebiet da einfach schon einfach besser sind. Und
Ja.
es ist einfach nicht sinnvoll. Also, finden Sie denn das trotzdem eigentlich, wenn man die KI erscheinen sollte dafür, also ethisch gesehen, oder ist es vielleicht mein Film, dass es ein besseres Ergebnis
Ja.
Frage wiederholen.
Genau, also wenn Entscheidungssysteme und Algorithmen bessere Ergebnisse produzieren als
Als der
Menschen.
Mensch.
Ja, genau, also das haben wir in vielen Kontexten, ist das so und oft hat das dann auch mit einer Kränkung des Menschen zu tun, dass er sagt, das darf nicht so sein. Aber ja, ich meine, wie geht man damit um? Das ist genau eine Frage, die wir als Gesellschaft halt ein Stück weit auch beantworten müssen. Die Frage ist nur, wenn die Maschine das, ich sage jetzt auch entscheidet, weil wir im Alltag so sprechen. Einfach, wir reden von Handlungen und Entscheidungen, die von der Maschine gemacht werden. Dann macht es ja irgendwie trotzdem auch keinen Sinn, diese Moral Crumble Zone vielleicht ein Stück weit aufzubauen, sondern da brauchen wir andere, einen anderen Umgang mit solchen Situationen. Ich meine, wenn das gut läuft, ich hatte ganz am Anfang aus dem Sandkühler die Definition von Verantwortung und in Klammern gesetzt, dass man dann natürlich auch belohnt werden kann, wenn man etwas besonders gut macht, könnten wir die KI dann auch belohnen. Würde irgendwie auch nicht viel Sinn machen, wenn sie was besser kann als der Mensch. Würde man in dem Fall wahrscheinlich selten überlegen, macht man ja auch so nicht. Also wenn was schief geht, dann zieht man den Menschen zur Verantwortung. Wir könnten die KI loben, aber meistens schimpfen wir, wenn die Technik nicht funktioniert und setzen es voraus, dass es funktionieren muss.
Genau.
Ja.
Man muss ganz klar sagen, dass wir immer negativ sagen, wenn die
Ja.
KI Fehler macht, und immer positiv sagen, wenn der Mensch keine Fehler macht. Das ist eine interessante Weltwahrnehmung. Ich habe jetzt noch deine Frage und deine Frage.
Ja, also ich fand es halt super spannend, die Impulse, die da gesetzt worden sind. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob hier nicht irgendwie Verantwortung und Schuld irgendwie nicht so eingesetzt werden in der Diskussion, weil angedeutet hast, ne? Wenn dann Verantwortung und Antwort steht, dann kann die KI vielleicht sogar viel besser sogar
Ja.
Verantwortung übernehmen, weil
Antworten würde ich sagen, weil
oder Antworten,
das
genau,
ist wichtig.
klar ist, warum jetzt da irgendwie gehandelt worden ist, wenn man als Mensch auch sagt, ja, ich weiß es gar nicht, was
Ja.
gemacht habe, aber das ist einfach so entschieden. Und ich fand es total spannend, dieses als ob das Festgesetzte, weil man sich ja auch philosophisch fragen kann, so auch bei der Schuldfrage, ob der Mensch wirklich auch zu
Ja.
100% da eben schuldfähig ist. Und dann gibt es eben auch Ansätze, die sagen, naja, also hier psychologisch und biologisch und wie auch immer betrachtet,
Ist auch
ist
schon
ja auch
komplex. Ja. Das ist auch schon sehr komplex, das
genau,
dann.
wir brauchen, selbst beim Menschen ist ja dann zum Teil auch schon diese Als-Ob-Ebene erreicht. Und das fand ich irgendwie total nachvollziehbar, das eben auch künstliche Intelligenz einfach zu erweitern. Weil wir auch, bei Menschen können wir auch nicht zu 100% sagen, dass da wirklich die Verantwortung und die Schuldfrage gelöst ist. Und warum sollten wir bei KI plötzlich diese ganz starke Bestimmung haben?
Ansetzen, das, ja, dazu tendiert man natürlich. Ja.
Magst du ganz kurz wiederholen, weil dem Zoom.
Ach so, ja, also das war jetzt mehr ein Kommentar sozusagen nochmal, genau, dass gesagt wurde, warum man so beim den Maschinen höhere Ansprüche dann auch nochmal setzt, als man es bei Menschen ansetzt. Und dass man ja auch in einem anderen Kontext bei Menschen schon die Problematik hat, wann ist jemand schuldfähig, wann ist er nicht schuldfähig und ob man aus dem Bereich vielleicht auch was mitnehmen kann, um das dann dorthin zu übertragen. So habe ich jetzt für mich mitgenommen, finde ich interessant. Ja.
Vielen Dank. Ich habe jetzt hier noch zwei Fragen und Felia, dann würde ich dich nochmal aufrufen. Aber ich habe hier nur zwei Fragen im Raum. Ich würde erst Sie nehmen und dann Sie nehmen.
Ich frage mich, wie soll das funktionieren? Zum Beispiel bei autonomen Fahren, eine Autoversicherung, einer muss ja für den Schaden aufkommen. Das kann ja nur eine versicherte Person sein und nicht die KI.
Genau, das ist, glaube ich, die naheliegendste Geschichte.
Magst du die
Kerstin, magst
Frage?
du?
Magst du die
Also,
Frage?
Entschuldigung, danke, dass du mich erinnerst.
Mit
Sonst
ihrem Such
quatsch ich
über
immer.
alle
Sehr gute
Dimensionen.
Routine. Ja, genau. Du musst inhaltlich was
Ja,
sagen.
genau.
Ich dachte
Ich,
gerade, du möchtest antworten auf die
nein,
Frage. Genau.
ich bin
Also.
nur die Moderatorin, ich bin nur die KI-Moderatorin, okay?
Genau, die Frage war wie beim Beispiel selbstfahrenden Fahren, also dann die Verantwortung konkret zugeordnet wird und was halt in der Diskussion ist, ist das zu verkollektivieren und in der Versicherung dann eben aufzufangen, dass man es nicht mehr Einzelnen zuordnet, sondern dass man so einen Versicherungspool aufbaut. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, in dem man das machen kann. Aber das ist eine interessante Fragestellung, wo es so viele Publikationen zugibt, dass es mir da jetzt auch schwerfällt, irgendwie. Mir fallen gerade viele mehr Dinge noch ein, aber ich glaube, das wird das jetzt sprengen. Können wir nachher vielleicht noch kurz sprechen? Ja.
Genau, es gibt noch Getränke nachher, wo manches vertieft werden kann, aber Versicherungspools ist
Cools.
eine interessante
Irgendwie die
neue.
schnelle Antwort. Ja.
Genau, was alles sozusagen juristisch diskutiert ist, wird noch Ihre Frage und dann, Felia, schalte ich nochmal zu dir. Nochmal die Frage hier. Oder eine Frage.
Denn so ist eine KI kann keine Verantwortung übernehmen, weil es eine Maschine ist. Die weiß ja gar nicht, was es ist. Und ich sehe das also Problem, wenn ich jetzt Menschen aus der Verantwortung entlaste. Und sagt, ja, ich kann das immer zuordnen, dann denke ich dir, warum soll ich überhaupt sorgfältig arbeiten, weil ich kann das alles immer auf die Maschine schieben. Und wenn ich da ein Verbrechen begehe, dann schiebe ich das auch auf die Maschine, wenn ich da nicht verantwortlich bin. Also wenn ich das abschaffen sollte, Und eine Schadensregel haben Sie ja schon angesprochen. So sehe ich das. Also, ich
Also.
habe auch eine Verantwortung, dass der Mensch die Verantwortung übernimmt und der die Maschine konstruiert hat. Ich finde, er ist auch nicht verantwortlich, wie er sie konstruiert hat.
Genau, war nochmal ein Plädoyer sozusagen dafür, zu sagen, der Mensch muss in der Verantwortung bleiben und auch die Betreiber, die Hersteller von den Systemen, anknüpfend an dem, was Sie vorher gesagt haben, kann aber eine KI vielleicht helfen, dem Menschen zu reflektieren, ob er an alles gedacht hat und ihn dabei unterstützen, die Verantwortung gut wahrzunehmen. Das denke ich schon, dass man das inzwischen schon zeigen kann, dass das sehr gut funktioniert.
Okay, Felia, ich würde nochmal in den Zoom-Raum schalten wollen.
Ja, die Frage schließt sich der aktuellen Diskussion im Raum auch so ein bisschen an. Und zwar, wenn wir Verantwortung, so wie wir es bisher getan haben, nicht länger definieren können, die Abgrenzung zur Schuld nicht so einfach ist und darüber nachgedacht wird, auch Versicherungen im Kollektiv abzuwickeln, macht es überhaupt noch Sinn, von Verantwortung zu sprechen, beziehungsweise was macht es mit uns, vielleicht auch langfristig, wenn wir nicht mehr von Verantwortung sprechen, beziehungsweise nicht mehr davon sprechen können, auch vielleicht gesellschaftlich, psychologisch und so weiter. Also wieso beschäftigt uns dieser Begriff, wenn er vielleicht nicht mehr tragfähig ist?
Genau, also die Frage ist verstanden worden, ne? Und Julia auch bitte. Der Prozess. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht so rübergekommen ist. Ich wollte kein irgendwie Plädoyer dafür, dass wir den Verantwortungsbegriff aufgeben sollen. Das wollte ich überhaupt nicht machen. Das ist auch nicht die Absicht von dem Ludger Heidbrink, sondern dass wir uns darüber Gedanken machen, aus welchen Attributen sich der zusammensetzt und wo es dann nochmal sinnvoll ist, vielleicht auch Technologie einzusetzen, dass der Mensch halt sozusagen nicht nur der Überwacher von diesen Systemen ist, sondern da eben auch eine Ebene Artificial Moral Agents sozusagen mit einbaut, wo man diese Prozesse und selber operationalisiert nochmal. Und die Frage ist, was dann in 20 Jahren von dem Verantwortungsbegriff noch da bleibt, kann ich auch nicht beantworten. Aber jetzt würde ich sagen, wir müssen sehr viel genauer hinschauen und auch die Philosophie muss sehr viel differenzierter darüber nachdenken, was eigentlich den Verantwortungsbegriff ausmacht, was man explizit machen kann, also von diesem impliziten Bauchgefühl heraus, was bedeutet das überhaupt, in dieser konkreten Situation Verantwortung zu übernehmen und ob man das dann teilweise operationalisieren kann, um den Menschen vielleicht dann doch ein Stück weit zu entlasten oder im Kontext von, das war das Schöne an diesem Kindeswohlgefährdungsprojekt, weil das einfach so ein hochkonfliktives Feld ist. Da ist dann doch schnell sichtbar, wenn es um solche Entscheidungen geht, dass da möglichst alle Dinge mit einbezogen werden und sichtbar gemacht werden. Es ist, glaube ich, kein Nachteil, auch über Artificial Moral Agents nachzudenken, ohne gleich zu sagen, dass sie verantwortlich sind. Aber den Verantwortungsbegriff wollte ich nicht sagen, dass wir den abschaffen sollen. Ne? Ist mir wichtig, das dabei zu sagen.
Wir wollten dich ja nur challengen. Aber so
Verschiebt
ist,
sich, ja.
genau, aber ich kann jetzt sagen, es gab nur Nachricht. Felia hat noch eine Frage. Der Zoom ist noch nicht vorbei.
Schön.
Felia, magst du noch mal?
Genau, wir haben noch eine Frage, was so das Thema Future AI betrifft, und zwar, wie wir gewährleisten können, dass unsere Zukunft nach dem Verständnis, das wir aktuell haben, sauber, wahr, gerecht bleibt. Also Stichwörter auch wie Cybercrime sind gefallen oder Einfluss auch auf die Politik und autokratische Systeme. Gibt es da Möglichkeiten, beziehungsweise was kann man tun?
Ja, also ich kann die Frage jetzt eher so aus der Perspektive und den Überlegungen an denen oder Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, da geht es eher darum, wie kann man sauberer werden, vielleicht durch die Technologie, wie kann man verantwortungsvoller vielleicht in bestimmten Situationen werden. Also wie kann ich Technologie dafür einsetzen, um das zu ermöglichen, also um es zu verbessern, von dem Status quo nach vorne gerichtet in die Zukunft. Das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige, was meine Schwerpunkte, Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind. Und zu den anderen, ich weiß nicht, wer da Auskunft geben kann. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja.
aber schon ein Ansprechpartner in vielen Dingen. Vielen lieben Dank, Christopher, für Vortrag und Diskussion. Und es gibt schon ein, es ist sozusagen gute Tradition, dass die Unibienen, um den
Sehr
ökologischen,
gesund
genau, um den ökologischen
im
Faktor
Winter.
an der Uni Augsburg auch
Ja,
hochzuhalten,
vielen
dass
Dank.
es Unibienenhonig gibt,
Sehr schön.
hier eine schöne Runde gedreht haben und Honig gesammelt haben.
Ist gut für den Körper, ja.
Genau. Vielen
Und
Dank
für die Sinne.
vielen Dank für den Vortrag und die Diskussion.
Dankeschön.
Genau. Und Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns im neuen Jahr natürlich, gell? Wieder zur Ringvorlesung am 13. Januar. Und es ist doch weihnachtlicher Stress. Mir fällt der Titel jetzt gerade nicht.